Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Erneut ein Nein aus Rom. Oberste katholische Glaubensbehörde kritisiert Ökumenepapier zum gemeinsamen Abendmahl. Und als die Mayflower vor rund 400 Jahren die Segel setzte, die Spuren der Pilgrim Fathers führen auch nach Leiden in den Niederlanden. Nächstes Jahr im Frühling wird in Frankfurt ein ökumenischer Kirchentag stattfinden. Ein großes evangelisch-katholisches Glaubensfest soll es werden. Ein ökumenischer Arbeitskreis hatte theologisch begründet, warum eine wechselseitige Teilnahme am evangelischen Abendmahl und an der katholischen Eucharistie möglich sei. Gemeinsam am Tisch des Herrn heißt das Papier. Vor wenigen Tagen wurde ein anderes Papier bekannt, nämlich ein Schreiben der Vatikanischen Glaubenskongregation an die deutschen Bischöfe. Darin wird das gemeinsame Mahl untersagt. Die Unterschiede im Verständnis von Kirche, Amt und Eucharistie seien zu groß, heißt es darin. Ich bin jetzt verbunden mit Thorsten Latzel, Direktor der Evangelischen Akademie in Frankfurt, des Austragungsortes der Ökumenischen Kirchentags. Thorsten Latzel ist Theologe und Pfarrer. Herr Latzel, Rom sagt häufig Nein zu ökumenischen Fragen. Hat Sie dieses Nein überrascht?
Guten Morgen erstmal. Überrascht nicht, enttäuscht ja. Aber man muss sich, glaube ich, mal klar machen, sozusagen, um was es bei diesen Nein an dieser Stelle geht. Also der ökumenische Arbeitskreis von katholischen und evangelischen Theologen ist eine Einrichtung, die jetzt seit fast 75 Jahren, also seit drei Generationen, intensiv an den Fragen der Ökumene arbeitet und hat an diesem Text, der jetzt vorgelegt wurde, gemeinsam am Tisch des Herrn, über 10 Jahre gearbeitet und versucht, die Wissenschaft Ergebnisse darzulegen, wieso die Nichtkirchen trennend sind und dann ein Nein dazu zu bekommen, das zwar theologisch begründet wird, aber eigentlich ziemlich pauschal meines Erachtens kommt, das ist schon eine Enttäuschung und ich glaube, wir berauben uns hier einer wesentlichen geistlichen Gemeinschaftserfahrung und verdunkeln wirklich das Zeugnis des Evangeliums nach außen.
Herr Latzel, sind die Unterschiede im Eucharistie- und Amtsverständnis Ihrer Ansicht nach so gewichtig, dass Sie eine Teilnahme katholischer und evangelischer Christen an der Feier nicht möglich machen?
Also aus evangelischer Sicht muss man klar sagen, nein. Deswegen werden ja auch alle Christinnen aufgrund von ihrer Taufe, von ihrem Glauben eingeladen, in einem evangelischen Gottesdienst am Abendmahl teilzuhaben. Eben weil wir gemeinsam Leib Christi sind und Christus sich selbst uns sozusagen im Abendmahl mitteilt, wir Anteil haben. Die Frage, ob das aus katholischer Sicht möglich ist, dazu baut dieser Text ganz wesentlich Brücken, indem er eben exegetisch, also diese biblischen Texte wieder auslegt, die Geschichte beleuchtet, welche Differenzen es da gab, sich die gemeinsame Glaubenslehren, die Unterschiede davon anschaut und auch vor allem die kirchliche Praxis. Und vielleicht nur so, um mal so ein Beispiel zu sagen, auch so den biblischen Geschichten. Wenn man mal diese Mahlpraxis von Jesus selber nimmt, dann hat er in einer geradezu skandalösen Weise die Grenzen der Personen, mit denen er ist, permanent verschoben und ausgeweitet. Dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Das geht so weit, dass selbst Judas natürlich beim letzten Mal Jesu noch dabei ist. Und das ist eine Vielfalt von unterschiedlichen Traditionen der Mahlfeiern, die wir haben, die jetzt nochmal exegetisch sehr fein in dem Text gemeinsam am Tisch des Herrn dargelegt worden sind. Diese exegetischen wissenschaftlichen Einsichten wurden dann nochmal sehr sorgsam dargelegt und die wurden meines Erachtens in dieser Stellungnahme eigentlich gar nicht richtig zur Kenntnis genommen, sondern es wurde mir immer gesagt, naja, das reicht aber nicht und die kirchliche Lehre katholischerseits sieht anders aus.
Herr Latzel, welchen Stellenwert hat hierbei das Gewissen eigentlich? Wo ist da der Unterschied zwischen der evangelischen und katholischen Kirche?
Es gibt, glaube ich, eine unterschiedliche Akzentsetzung in der evangelischen und katholischen Kirche. In der evangelischen Kirche steht der Einzelne in seiner unmittelbaren Beziehung zu Gott stärker im Zentrum. Insofern spielt das Gewissen eine zentrale Rolle. Klassisches Beispiel dafür etwa ja Luther vor dem Reichstag zu Worms 1521. In der katholischen Kirche spielt die Kirche als sakramentale Heilsmittlerin eine wichtige Rolle und entsprechend eben diese Frage von der bewahrten Glaubenslehre und der weltweiten Einheit der Amtskirche. Wichtig muss man aber sagen, in beiden Kirchen spielen natürlich, also auch evangelisch, die Einheit der Kirche, die Gemeinschaft der Kirche eine wichtige Rolle und natürlich spielt katholisch auch das Gewissen eine wichtige Rolle. Jetzt ist in dem Text gemeinsam am Tisch des Herrn eben der Vorschlag gewesen, es eben dem Gewissen des Einzelnen anheimzustellen, auch nochmal an dieser Mahlfeier einer anderen Konfession teilzunehmen. Und hier ist eben in der Beurteilung durch die Glaubenskongregation, die jetzt vorliegt, eine klare Absage daran, ein pauschales Nein dazu. Ausnahmen gibt es demnach nur in Notfällen und nur, wenn es sozusagen eine Zustimmung des Glaubenden zur katholischen Lehre an dieser Stelle gibt. Und das ist einfach eine Form, da beraubt man sich vieler Möglichkeiten, vieler geistlicher Erfahrungen der Gemeinschaft, die auch gerade, muss man sagen, gerade für konfessionsverbindende Ehen ein ganz wichtiges Gut sind und geht meines Erachtens auch an der Wirklichkeit in vielen Gemeinden vorbei.
Wenn man das Papier positiv betrachtet, Herr Latzel, dient es der Profilschärfung eigentlich? Sollten nicht evangelische und katholische Kirche voneinander unterscheidbar bleiben?
Also Unterscheidbarkeit auf jeden Fall. Man muss mal sagen, in diesem Text geht es überhaupt nicht um die Vermengung von Traditionen oder irgendwie einem theologischen Minimalkonsens. Es gibt eine eigene Schönheit des Katholizismus mit Ritenreichtum, mit der Liebe zur Kirche, Sinnenfreudigkeit, mit tiefer Volksfrömmigkeit. Und ebenso gibt es eine eigene Schönheit des Protestantismus in seiner großen Vielfalt. Worum es in diesem Text geht, das muss man sagen, ist eine versöhnte Verschiedenheit, also um eine Einheit in Vielfalt. Und hier kann man vielleicht nochmal diesen Unterschied nochmal deutlich machen. Gemeinsam am Tisch des Herrn, also dieser Text der ökumenischen, des Arbeitskreises der Theologen, vertritt einen dynamischen Ansatz. Also sagt, wir sind eine Gemeinschaft im Werden drin und das Abendmahl, die Eucharistie, ist ein wichtiger Motor genau für diesen Prozess der Gemeinschaftswerdung immer in einer immer tieferen Weise, das, was wir in Christus sind, immer deutlicher zu sehen. Die Glaubenskongregation sagt jetzt noch einmal, die Einheit im Glauben müsse eigentlich erst bestehen, sozusagen in den Glaubenslehren aus der Sicht der Amtskirche und erst dann sei eine Mahlgemeinschaft möglich.
Es geht in diesem Papier nicht allein um Abendmahl bzw. Eucharistie, sondern auch um das Verständnis von Kirche. Es sei nicht statthaft, zwischen Jesus und der Kirche zu unterscheiden, heißt es. Das heißt, nur die katholische Kirche ist nach diesem Verständnis die wahre Kirche. Empfinden Sie das als Abwertung oder haben Sie sich dran gewöhnt?
Ja, ich glaube, das ist noch nicht einmal so stark in dieser in diesem Text der Glaubenskongregation, da heißt es ja auch durchaus drin, dass die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, das ist also schon von Kirchen die Rede, nicht nur von kirchlichen Gemeinschaften. Viel wichtiger als die Frage nach der Rolle der Kirche, finde ich ja, die Frage nach Christus als Subjekt und wie sich die Amtskirche dazu verhält. Sind wir eigentlich gemeinsam Eingeladene am Tisch des Herrn? So die Position von diesem gemeinsam am Tisch des Herrn. Oder ist es eben die Kirche, die sagt, wir laden ein und bestimmen auch, wer mit am Tisch sitzen darf oder wer nicht an dieser Stelle. Und ich glaube, dieses Christus als Subjekt des Abendmahls zu begreifen, das ist eine der wesentlichen Einsichten und dann darauf zu vertrauen, wie das genau aussieht, wie diese wirkliche Gegenwart Christi geschieht, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt und letzten Endes das auch immer ein Geheimnis bleibt. Das kann man aushalten, wenn man eben darauf vertraut, dass Christus selbst es ist, der uns einlädt und der eben, wie gesagt, in seiner vorösterlichen Praxis eine unbedingte Annahme des anderen gelebt hat. Und ich glaube, wir sollten da keinen Punkt setzen, wo Christus ein Komma setzt.
Ich frage nochmal nach. Der frühere Kasseler Bischof Martin Hein sagte kürzlich, nicht die Zulassung, sondern die Ablehnung müsse theologisch begründet werden. Gibt das Schreiben nach Ihrer Meinung der Glaubenskongregation nun eine genaue Begründung, warum es abgelehnt wird?
Also es gibt eine Begründung dazu. Es gibt wohl zu diesem Schreiben an Bischof Betzing gibt es eine vierseitige theologische Begründung dazu, wo darauf hingewiesen wird, dass eben noch nicht hinreichend Konsens erzielt sei im Blick auf die Gegenwart Christi, das Opferverständnis, auf das Amtsverständnis und auf das Verhältnis von Eucharistie zur Kirche. Trotzdem würde ich sagen, gibt es eine hinreichende Begründung? Würde ich sagen, nein. Ich habe den Eindruck, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass hier eigentlich immer wieder auf frühere Positionen zurückgegangen wird, Rückverweis auf katholische Lehrtraditionen und dem wirklichen Ringen in diesem anderen Text drin, gemeinsam am Tisch des Herrn, um die neueren wissenschaftlich-theologischen Einsichten. Dem stellt man sich nicht, sondern sagt, das reicht nicht, das sei zu evangelisch, das sei nicht richtig. Und ein weiterer Hinweis, den ich auch nicht wirklich stark finde, ist nochmal der auf das Verhältnis zur Orthodoxie. Ich glaube, man darf nicht die Frage, wie man am Tisch zulässt, einfach damit von sich weisen, indem man sagt, naja, dann bekommen wir Probleme mit anderen. Das kann nicht das Ausschlusskriterium sein, wenn es wirklich um die Teilhabe am Leib Christi geht.
Die oberste katholische Glaubensbehörde hat das Papier des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen zur wechselseitigen Teilnahme an Abendmahl und Eucharistie abgelehnt. Wir hörten dazu die evangelische Position von Thorsten Latzel. Er ist Direktor der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Danke für das Gespräch, danke für die Informationen.
Danke Ihnen.
Sie lebten jahrelang als englische Glaubensflüchtlinge in dem niederländischen Exil Leiden, bevor sie vor 400 Jahren mit der Mayflower in See stachen. Auf dem Schiff die legendären Grundväter Amerikas, die Pilgrim Fathers. Es gab noch einen Zwischenstopp in Plymouth, bevor die Mayflower weiter in Richtung Neue Welt segelte. Im November kamen die mehr als 100 Besatzungsmitglieder und Siedler an der Ostküste Amerikas an, in Massachusetts. Aber in diesem Jubiläumsjahr feiern die Amerikaner und Engländer nicht allein. Die Ankunft der Pilgrim Fathers zum Beispiel sind zum ersten Mal auch die Niederländer mit dabei. Denn bislang wurde der niederländische Part in dieser Geschichte stets übergangen. In vielen europäischen Schulbüchern ist immer noch zu lesen, dass die Reise der Pilgrim Fathers in Plymouth begann. Aber das würde sich jetzt nach und nach ändern, sagt Kerstin Schweighöfer.
Mitten in der Altstadt von Leiden, da wo der alte und der neue Rhein zusammenfließen, liegt De Waag, die Stadtwaage. Hier legten einst die Kaufleute mit ihren Schiffen an, um ihre Waren für den Markt wiegen zu lassen. Und hier setzten auch die Pilgrims Fuß an Land, als sie 1609 eintrafen. Glaubensflüchtlinge aus England.
Dus dit was het eerste wat ze zagen. Dus hier zetten ze echt letterlijk voet aan wal.
In ihrer Heimat wurden diese orthodoxen Protestanten verfolgt, erklärt Kunsthistorikerin Marieke Hochdaun. Sie führt Interessierte auf speziellen Pilgrim-Spaziergängen durch die Stadt.
Nou, ze zijn uit Engeland vertrokken omdat zij natuurlijk...
Die pilgrims moesten fliehen, weil sie die anglikanische Staatskirche nicht anerkannten. Die hatte in ihren Augen noch zu viele katholische Elemente. Am meisten missfiel ihnen, dass König Jakob I. Oberhaupt der Kirche war. Denn die Pilgrims waren für die strikte Trennung von Kirche und Staat. Sie sahen sich als von Gott auserwählt und wollten streng nach der Bibel leben, ohne einen weltlichen Herrscher akzeptieren zu müssen.
Die Niederlande waren in dieser Hinsicht ideal, denn dort gab es keinen König mehr. Genauer gesagt in den 7 freien Provinzen im Norden. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts hatten sie zur Republik geblasen, den Aufstand gegen den erzkatholischen König Philipp II. Gewagt und sich vom spanischen Joch befreit. Leiden hatte 1575 die erste protestantische Universität des freien Nordens bekommen und war als zweitgrößte Stadt nach Amsterdam zu einer pulsierenden Metropole aufgestiegen. Mehr als die Hälfte der Einwohner waren Immigranten, erklärt Marieke Hochdaun.
Was wir hier in Leiden haben, ist, dass sehr viele Immigranten...
Leiden hatte Flüchtlinge aus ganz Europa aufgenommen. Hugenotten aus Frankreich, protestantische Glaubensflüchtlinge aus Wallonien und Flandern. Es kamen auch Menschen aus England und Deutschland. Hier wurde Niederländisch gesprochen, Englisch, Französisch und auch Deutsch.
Englisch, Deutsch auch, wird hier viel gesprochen.
Denn in Leiden konnten die Flüchtlinge nicht nur ihren Glauben ausüben, sie fanden auch Arbeit in der Textilproduktion. Tuch aus Leiden war in ganz Europa gefragt. Ein Stoff vergleichbar mit Flanell oder Loden. Im Grunde genommen waren die Pilgrims also nur ein paar hundert Flüchtlinge unter vielen und nicht weiter besonders. Hätte nicht ein Teil von ihnen 11 Jahre später beschlossen, weiterzuziehen. Vor genau 400 Jahren segelten sie nach einem Zwischenstopp in Plymouth auf der Mayflower über den Atlantik, um als Gründerväter der amerikanischen Gesellschaft in die Geschichte einzugehen. Viele Amerikaner haben Vorfahren in Leiden, Präsidenten wie Barack Obama, George Bush, Roosevelt, aber auch Marilyn Monroe, Rockefeller, Clint Eastwood, sie alle stammen von den Pilgrims aus Leiden ab. Das macht Leiden für die Amerikaner zu einem Zentrum der Ahnenforschung. Dennoch war die Geschichte der Pilgrim Fathers bis vor kurzem eine rein englisch-amerikanische Angelegenheit und begann in Plymouth. Das Kapitel Leiden wurde übersprungen, so Kuratorin Jori Selmans vom Leidener Museum de Lakenhall.
Bei der Aufstellung des Programms für das Gedenkjahr 2020 wurden erstmals auch wir Niederländer mit einbezogen. Es ist sogar eine vierte Partei mit dabei, die bisher geflissentlich ausgegrenzt wurde. Und das ist die indigene Bevölkerung. Sie hat ihre Kultur und Identität verloren. Für die Native People von Amerika ist die Ankunft der Pilgrims vor 400 Jahren an der Ostküste eigentlich ein nationaler Trauertag.
In der Lakenhall ist bis zum 13. September eine Ausstellung zu sehen, die mit den Mythen und Verklärungen rund um die Pilgrim Fathers aufräumen will. Die Pilgrims und die Grenzen der Freiheit heißt sie. Wie kann ich sein, wer ich bin? Gehen oder bleiben? Wo hört meine Freiheit auf? Fragen dieser Art stehen dabei im Zentrum, so Kuratorin Selmans.
Und dass sie da in relative Freiheit haben können leben. Das ist die Toleranz.
Die Pilgrims haben von unserer Freiheit und unserer Toleranz hier profitiert. Deshalb sind sie nach Leiden gekommen. Aber die Freiheiten anderer haben sie eingeschränkt. Es zeugt von ziemlicher Arroganz, davon überzeugt zu sein, dass man auserwählt ist und im Gegensatz zu allen anderen nicht in ewiger Verdammnis landet. Die Pilgrims betonten zwar immer, dass es in ihrer Gemeinschaft keine Hierarchie gab, dass alle gleich waren, aber nur, wenn man sich strikt an ihre Regeln hielt. Sonst gehörte man nicht dazu.
Die Pilgrims wohnten in Leiden nur einen Steinwurf von der Peterskerk entfernt, die nach der Ablösung von Spanien zu einer reformierten Kirche geworden war. Sie benutzten die Peterskerk für Trauungen, Taufen und Beerdigungen, notgedrungen, denn sie hatten keine eigene. Doch viele von ihnen hatten mit der reformierten Kirche der Niederländer Berührungsängste. Sie war ihnen nicht streng genug, erklärt Konservator Ward Hoskins von der Peterskerk.
Sie waren viel strikter in der Naleving von die gereformierte Waarden.
Ihr religiöser Führer, Pastor John Robinson, pflegte die Orgel der Peterskerk, die er von seinem Haus aus hören konnte, deshalb als Dudelsack des Teufels zu bezeichnen.
The devil's bagpipes noemde, dus de duivels dudelzak.
Am meisten missfiel es den Pilgrims, dass die Sonntagsruhe nicht eingehalten wurde. Im Land der Deiche gab es nicht genug Deiche gegen die Gottlosigkeit, erinnert sich der spätere Gouverneur der Plymouth Colony in Massachusetts, William Bradford, in seinen Memoiren. Das war einer der wichtigsten Gründe, weshalb ein Teil von ihnen beschloss, Leiden wieder zu verlassen. Die Hardliner unter ihnen, so Konservator Hoskins.
Omdat zij hun gemeenschap zuiver wilden.
Ihr Glaube sollte rein bleiben. Und hier bei uns ging das nicht.
En dat kon hier niet in.
Außerdem waren in den Niederlanden religiöse Konflikte ausgebrochen zwischen der protestantischen Gruppe der Remonstranten und Kontraremonstranten. Es drohte ein neuer Krieg mit Spanien. Und dann war da noch der lange Arm des englischen Königs. Die Pilgrims hatten in Leiden ihre eigene Druckerei und konnten es nicht lassen, Pamphlete nach England zu schmuggeln, in Heringsfässern.
Naja, das war gewoon provokativ nach der englischen König und das wussten sie donders gut.
Für Jakob den Ersten war das natürlich eine Provokation und das wussten sie ganz genau. Aber sie wähnten sich sicher hier. Doch Jakob gelang es, einige von ihnen verhaften zu lassen. Das war noch ein Grund für sie weiterzuziehen.
Zwei Jahre später besloten, um wegzutreten.
Im Juli 1620 verließen rund 80 Pilgrims Leiden, so wie sie gekommen waren, per Schiff. Das Geld, das sie brauchten, um in Amerika eine eigene Kolonie zu gründen, hatten sie in Holland nicht auftreiben können. Doch in England waren ein paar Kaufleute dazu bereit. Allerdings zu Wucherzinsen und der Bedingung, dass sie 20 weitere Passagiere mit an Bord nahmen. So kam es, dass die Pilgrims einen Zwischenstopp an der englischen Küste einlegten und dort auf ein größeres Schiff umstiegen, die Mayflower, erklärt Kuratorin Sellmanns vom Museum de Lakenhall.
Mit dem Reisegepäck hatten sie eine Kopie unserer Unabhängigkeitserklärung, mit der wir uns vom spanischen König losgesagt hatten. Sie waren nicht nur die Basis für den Mayflower Compact, mit dem die Pilgrims ihr Zusammenleben in der neuen Kolonie regelten. Unsere Unabhängigkeitserklärung diente den Amerikanern 150 Jahre später auch als Vorbild für ihre eigene Declaration of Independence von den Engländern.
Ebenfalls nach niederländischem Vorbild führten die Pilgrims noch während der Überfahrt die standesamtliche Ehe ein. Notgedrungen, weil sie keinen Pfarrer an Bord hatten. John Robinson war in Leiden geblieben. Er wollte sich um die Zurückgebliebenen kümmern und erst ein paar Jahre später nachkommen. Doch 1625 erkrankte er und starb. So wie 29 andere Pilgrims wurde er in der Peterskerk begraben, in der Taufkapelle, nicht weit vom teuflischen Dudelsack entfernt. Die Mayflower war Ende November 1620 an der Küste von Massachusetts angekommen. Die Hälfte der Passagiere hatte die Reise nicht überlebt. Es war zu spät, um Vorräte anzulegen, der erste Schnee bereits gefallen. Viele weitere starben. Ein Jahr später feierten die Überlebenden ein Dankfest, auch das nach holländischem Vorbild. Denn in Leiden wird jedes Jahr am 3. Oktober die Befreiung von den Spaniern gefeiert, traditionell mit Weißbrot und Hering. In der neuen Welt wurde daraus Truthahn und der amerikanische Thanksgiving Day.
Vor 400 Jahren segelte die Mayflower in die neue Welt und Kerstin Schweighöfer begab sich auf die Spurensuche der Pilgrim Fathers in Leiden. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Sprechstunde.